Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Guten Tag, ich bin Jule Reimer.
Ich würde sagen, dass der EU-Katastrophenschutzmechanismus sehr wichtig ist und dass hier wirklich das Stichwort die Solidarität ist, dass man vor allem bei der Waldbrandbekämpfung sehr gut sieht. Und es ist aber auch einfach sehr, sehr notwendig, dadurch, dass auch klimabedingt Waldbrände immer akuter werden in Europa.
Das war Till Steinkamp. Er ist Duty Officer, Koordinator im Schichtdienst im EU Emergency Response Coordination Center, EACC. Also das ist die EU-Institution, die bei großen Waldbränden, Fluten, Erdbeben die Helfer, die Flugzeuge etc. koordiniert. Wenn sie denn von den Regierungen dafür angefragt wird. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier gleich im Interview mit Till Steinkamp. Und es könnte sein, dass die EU-Katastrophenhelfer in diesem Jahr viel zu tun bekommen. Nicht nur, dass die Waldbrandsaison läuft, auch das Mittelmeer wird immer wärmer. Jedes Grad mehr bedeutet 7% mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die zum Beispiel als Starkregen wieder herunterkommen kann. Aber wir wollen auch vom schönen Reisen berichten. Im Verbrauchertipp klären wir über Ihre europaweiten Fahrgastrechte bei der Bahn auf. Die Europäische Union stellt ihren Haushalt neu auf. Geplant wird immer für 7 Jahre am Stück. Für die Landwirtschaft waren immer 2 Fonds, also 2 Finanztöpfe, relevant. Einmal der Fonds für die Einkommensunterstützung. Aus dem bekommen kleine Landwirte in Deutschland genauso wie sehr große Agrarunternehmen um die 280 Euro pro Hektar pro Jahr, genannt auch die erste Säule. Der zweite Finanztopf ist der Fonds für ländliche Entwicklung. Da wurde alles Mögliche, was unter ländliche Entwicklung fällt, unterstützt. Da kann es ein Backhaus sein, Infrastrukturverbesserung oder auch der Stallbau. Annabel Brackhoos in Brüssel. Die offizielle Verkündigung der Haushaltsvorschläge hörst du ja heute erst später. Was weiß man denn schon, was aus diesen beiden Finanztöpfen wird?
Ja, wenn es nach den Entwürfen der EU-Kommission geht, die in den vergangenen Tagen hier schon in Brüssel die Runde gemacht haben, dann wird es diese beiden Töpfe nicht mehr geben. Es wird keinen Extratopf mehr für die Landwirtschaft geben in diesem neuen Haushalt, weil die EU-Kommission sagt, der Haushalt muss flexibler werden. Aktuell werden schon am Anfang der 7 Jahre Laufzeit 90% des Budgets verplant und das geht so nicht. Und deswegen will man die verschiedenen Töpfe und Programme zusammenführen in einem Fonds. Und in diesem Fonds, da fließen dann halt auch die Gelder für die Landwirtschaft rein. Und um dieses Geld zu bekommen, müssen dann die Mitgliedstaaten nationale und regionale Pläne einreichen, Ziele festlegen und dann bekommen sie das Geld, was sie dann auch wieder an die Landwirte zum Beispiel weitergeben können.
Wird es weiter diese direkte Einkommensunterstützung geben?
Ja, es soll weiter Direktzahlungen für die Landwirte geben. Die sind zwar auch in diesem großen Fonds, von dem ich gerade sprach, untergebracht, aber die sind da sozusagen geschützt. Das heißt, die Mitgliedsländer könnten diese Zahlungen nicht für irgendwas anderes ausgeben, sondern das sind weiterhin die Direktzahlungen.
Ein Teil dieser direkten Einkommensstützung von 280 Euro pro Hektar ungefähr, mal mehr, mal weniger, wurde ja nur ausgezahlt, wenn ein paar zusätzliche Umweltmaßnahmen ergriffen wurden, wie zum Beispiel Blühstreifen anlegen. Was wird aus solchen Vorgaben?
Naja, in den vergangenen Jahr hat die EU-Kommission ja schon wieder Teile dieser Vorgaben zurückgenommen, vor allem nach den Bauernprotesten. Und wir können das auch beobachten. In dem vergangenen Jahr hat die Kommission immer mehr von Anreizen gesprochen, statt von Verpflichtungen. Diese Konditionalität, von der du gesprochen hast, die soll bleiben. Und gleichzeitig bekommen aber auch die Mitgliedstaaten mehr Freiheiten. Also in diesen nationalen Plänen sollen sie zum Beispiel sehr auf Nachhaltigkeit achten, dass die Ziele für die Klimaneutralität auch in der Landwirtschaft erreicht werden, dass die Bauern sich anpassen, vorbereiten auf den Klimawandel, auf Dürre, auf Überschwemmungen, den Artenschutz fördern. Und hier sollen dann halt die Mitgliedsländer die Landwirte unterstützen durch Zahlungen.
Es stand ja in der Vergangenheit immer mal wieder im Raum, dass die Höhe der Subventionen auch für größere Betriebe gekappt werden könnte. Gibt es da im Augenblick Angaben?
Ja, das steht auch in dem Entwurf zur Agrarpolitik, diese Kappung. Da ist der Entwurf sehr deutlich. Und zwar bei 100.000 Euro pro Betrieb sollen die Subventionen gekappt werden. Die Hektarzahlungen sollen aber schon vorher abnehmen, je mehr Geld ein Betrieb bekommt. Das heißt, die Kürzungen fangen dann schon bei 20.000 Euro pro Betrieb an. Und davon sollen am Ende vor allem kleinere Betriebe profitieren und auch die Junglandwirte.
Blicken wir nochmal auf diesen zweiten Finanztopf, den für ländliche Entwicklung. Daraus kam ja die Unterstützung von nochmal weitergehenden Agrarumweltmaßnahmen. Biobauern zum Beispiel profitierten da. Der Nachteil war, dass die Summen aus Brüssel immer durch das Heimatland, durch die Bundesländer zum Beispiel kofinanziert werden mussten oder werden. Was wird denn aus diesem Fonds und vor allen Dingen dieser Förderung der Agrarumweltmaßnahmen, die dort angesiedelt sind?
Ja, das ist zu Beginn ja schon angedeutet, es wird diese eigenen Töpfe für die Landwirtschaft nicht mehr geben. Das heißt auch diesen zweiten Topf nicht mehr. So wie wir das hören im Moment, sollen aber diese Dinge weiter gefördert werden, nur eben anders und aus anderen Töpfen. Also es könnte dann aus diesem ganz großen Topf kommen, wo die Mitgliedsländer ihre Pläne einreichen müssen. Es gibt aber auch einen Wettbewerbsfähigkeitsfonds. Da könnte das eventuell auch rauskommen, wenn man zum Beispiel über die Ansiedlung von Unternehmen spricht. Das ist noch so ein bisschen unklar zum jetzigen Zeitpunkt, aber da werden wir heute im Laufe des Tages wahrscheinlich mehr erfahren, wie das dann auch mit diesen Agrarumweltmaßnahmen weitergeht.
Aus Brüssel Annabel Brockhus, die uns im Laufe des Tages über die Vorschläge der EU-Kommission in Sachen kommenden Haushalt weiter auf dem Laufenden halten wird. Dankeschön. Erinnern Sie sich noch an die Flutkatastrophe von Valencia vergangenen September? Ein ganzes Gebiet in bzw. nahe der spanischen Stadt an der Costa Blanca verwüstet, 225 Tote. Die Ursache ein heftiger Starkregen, unterschätzt mit Folgen, die sich niemand vorstellen vermochte. Wie die zumindest teilweise hätten vermieden werden können, darüber streitet jetzt Spanien in Gerichtsprozessen. Der nächste Herbst rund ums Mittelmeer könnte ähnlich gefährlich werden, denn das Meer hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark erwärmt wie kein anderes Meer auf der Welt. Friederike Hoffmann war in Frankreichs Mittelmeerküste unterwegs.
Die malerische Bucht von Villefranche am französischen Mittelmeer in der Nähe von Nizza. Christophe Ballester zwängt sich in seinen Neoprenanzug. Bis zu 300 Mal im Jahr ist der Taucher unter Wasser. Die Grotte du Lido im Osten der Bucht mag er am liebsten.
Ich liebe diesen Ort. Das ist einer der schönsten hier. Es geht bis 55 Meter tief und es gibt ganz außergewöhnliche Korallen.
On a des coraux extraordinaires.
Der 53-Jährige ist hier aufgewachsen. Er taucht, seitdem er 9 Jahre alt ist. Was aber gerade passiert, bereitet ihm Sorge. Das Wasser hat 27 Grad, viel zu warm für die Saison.
Das Wasser an der Oberfläche hat sich in den letzten Jahren total erwärmt. Jetzt gibt es hier neue Arten. Seit 2 Wochen haben wir hier Papageifische gesichtet. Die gibt es zwar im Mittelmeer, aber eigentlich dort, wo das Wasser viel wärmer ist als hier.
Seine Frau ist heute mit dabei. Die beiden balancieren mit ihrer schweren Ausrüstung über die Felsen. Sie legen ihre Masken an und tauchen ab. Überall haben sich Algen breit gemacht. Die Korallen sind von einer faserigen, weißgrünlichen Schicht überzogen, wie Zuckerwatte.
Die kommen mit den Wassertemperaturen. Das sind Mikroalgen, die sich stark vermehren und sich aneinander hängen, sodass sich lange Fäden bilden. Sie überziehen das Seegras, die Korallen, einfach alles.
Christophe nimmt wahr, wie die Algen den Meeresbewohnern die Lebensgrundlage nehmen. Was Taucher Christophe beobachtet, wird auf der anderen Seite der Bucht genau erforscht. Hier befindet sich das Nationale Französische Meeresinstitut. Einmal pro Woche fährt ein Team von Wissenschaftlern mit einem 12 Meter langen Forschungsboot aufs Meer hinaus. Die Forscher messen zahlreiche Werte wie Salzgehalt, Sauerstoffsättigung oder auch die Temperatur. Hier hat sich einiges verändert, sagt Forschungsdirektor Frédéric Gazot.
Die Temperaturen sind sehr stark angestiegen, um ca. 0,4 Grad pro Jahrzehnt. Vergleicht man die Werte im Sommer, ist es besonders krass. Da ist es sogar 1 Grad mehr pro Jahrzehnt.
Wissenschaftler Gazot und sein Team beobachten, dass die höheren Wassertemperaturen für all die Meeresbewohner ein Problem sind, die sich nicht in tiefere oder kühlere Gewässer zurückziehen können. An ihren jahrzehntelangen Messungen können die Forscher ablesen, dass die Hitzewellen im Mittelmeer häufiger vorkommen und länger dauern. Besonders im Herbst ist das gefährlich. Das Mittelmeer ist wie ein Wärmespeicher.
Es gibt dann einen großen Temperaturunterschied zwischen der Atmosphäre, die sich im Herbst schneller abkühlt, und dem Wasser. Das bleibt warm. Dieser Unterschied führt zu Verdunstungen, Wolken und sehr starken Unwettern.
Heute messen die Forscher seit einiger Zeit zum ersten Mal wieder, dass die Wassertemperatur gesunken ist. Ein Sturm hat das Meer um ein paar Grad abgekühlt. Die Frage ist nur, wie lange das hält.
Aus Südfrankreich berichtete Friederike Hoffmann. Europa, das Mittelmeer. Es gibt kaum eine Region der Welt, die sich so schnell erwärmt. Je wärmer die Meere werden, desto größer wird das Risiko für Starkregen. Es sammelt sich Feuchtigkeit in der Atmosphäre und die muss irgendwann abregnen. Gleichzeitig wächst durch die Klimaerwärmung die Gefahr für Waldbrände. Die EU-Kommission hat reagiert und ein Krisenkoordinationszentrum eingerichtet, das Emergency Response Coordination Center, ERCC. Dort beobachten Experten das ganze Jahr hindurch 24 Stunden lang Europa und auch die Welt. Einer von den Duty Officers, von den Diensthabenden, ist Till Steinkamp. Ich konnte vor dieser Sendung mit ihm sprechen und als erstes fragte ich ihn, in welchen Fällen das Zentrum in den letzten Monaten um Hilfe gebeten wurde.
Die letzten Monate waren sehr aktiv bei uns. Dieser Katastrophenschutzmechanismus, der funktioniert auch auf internationaler Ebene. Also das sind nicht nur Anfragen, die innerhalb Europas kommen, sondern auch außerhalb. Hier auf jeden Fall eine große Aktivierung, die vorlag, war in Myanmar. Dort gab es ein Erdbeben, das relativ stark war. Und dort hat die EU und mehrere Mitgliedstaaten, unter anderem auch Deutschland, Hilfe nach Myanmar gesendet, um die betroffene Bevölkerung zu unterstützen. Aber auch manchmal kleinere Aktivierungen, wie zum Beispiel in Rumänien hatten wir vor kurzem Fluten und dort ist eine Salzmine überflutet worden. Und dort haben wir dann ein Expertenteam hingeschickt, um sozusagen mit ganz spezifischer technischer Expertise einzuschätzen, was dort die strukturellen Veränderungen sind, die durch die Flut ausgelöst wurden.
Sie sind in den letzten Jahren auch immer wieder in der Sommerzeit wegen Waldbränden aktiviert worden in diversen europäischen Ländern. Wie grob schätzen Sie derzeit das so über Europa geblickt das Waldbrandrisiko ein?
Das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil Europa eine große Fläche ist, wo es immer unterschiedliche Wetterphänomene gibt. Generell kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr hoch ist. Also zum Beispiel vorherige Woche hatten wir wirklich eine sehr starke Hitzewelle mit Temperaturen bis zu fast 40 Grad in sehr flächenweit. Und das erhöht natürlich das Waldbrandrisiko enorm.
Mit welchen Mitteln können Sie gefährliche Entwicklungen in der Natur beobachten?
Zum Beispiel haben wir eine Webseite, die heißt EFAS. Also das ist das Flutüberwachungssystem, das europäische Flutüberwachungssystem, wo wir sozusagen ein bisschen antizipieren können auf Wetterdaten, wo jetzt Fluten wahrscheinlich sind. Und ein ähnliches System haben wir auch für Waldbrände. Ein Waldbrand-Vorwarnsystem, das sozusagen auf europäischer Ebene funktioniert. Und genau, dort können wir immer auch visuell ausgedrückt nachverfolgen, wo es gerade sehr trocken ist und wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Waldbrände entstehen.
Da kann ich auch selber als Bürgerin nachschauen.
Ja, das ist im Prinzip möglich. Nicht alle Funktionen sind öffentlich. Wenn Sie EFFIS bei Google eintippen, werden Sie zum Beispiel auf die Webseite geführt und dort kann man dann bis zum gewissen Grad nachvollziehen, wo gerade das Risiko hoch ist.
Ich möchte mal nach einem Beispiel in Deutschland fragen. Ich hatte nachgeschaut, der 13. Juli 2021, Stichwort Ahrtal-Katastrophe, da sagt es auf Ihrer Webseite um 17.11 Uhr, hat das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, es ist angesiedelt beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Überwachung der Flutentwicklung fürs Ahrtal durch den EU-Copernicus-Satellitendienst ausgelöst. Es war also klar, irgendwie, die wollen sich Hilfe holen. Ist so ein Auslöser immer notwendig oder melden sich bei Ihnen die Systeme auch von selbst und sagen, hallo, hier zeichnet sich eine Gefahr ab?
Ja, also eine Mischung. Also genau, worauf Sie jetzt gerade verweisen, ist unser Copernicus-Satellitenservice. Also der wurde von Deutschland angefragt und der kann dann eingesetzt werden, um nochmal ganz spezifische Satellitenbilder zu produzieren, auch mit analytischer Unterstützung. Und das sind natürlich Bilder, die werden auf Nachfrage produziert. Also die sind nicht allgemein verfügbar, weil natürlich nicht jede Landfläche die ganze Zeit überwacht wird. Aber natürlich haben wir auch Mechanismen, wie eben schon erwähnt, auf denen wir sehen, wenn sich etwas anbahnt. Und dann steht auch immer Austausch mit den nationalen Behörden. Auf jeden Fall findet der Austausch statt, auch bevor es jetzt irgendwelche offiziellen Mechanismen greifen. Also diese nationalen Behörden, die haben auch immer ein Zentrum, was im 24-7-Betrieb arbeitet, wo man sich auch kennt und im regen Austausch ist. Und da wird dann auch angerufen.
Also das eine ist detailliertes Beobachten. Und was wäre dann der EU-Katastrophenschutzmechanismus im Unterschied zu diesem Beobachten? Wie funktioniert das dann?
Das sind im Prinzip zwei verschiedene Mechanismen. Und der EU-Katastrophenschutzmechanismus, der funktioniert sozusagen immer erstmal dann, wenn ein Land akut betroffen ist. Also das heißt, irgendwo findet eine Katastrophe statt, sei es ein Flut, ein Erdbeben, ein Waldbrand. Wir oder beziehungsweise der Mechanismus greift immer dann offiziell, wenn eine offizielle Anfrage des betroffenen Landes vorliegt. Und die Rolle des Koordinationszentrums hier auf europäischer Ebene ist dann sozusagen, das die ganzen Fäden zusammenzuführen. Also das heißt, das betroffene Land sagt uns, was brauchen sie, wo sind die Lücken, die man dann halt füllen kann mit den Ressourcen, die auf der europäischen Ebene vorhanden sind.
Welche Ressourcen sind das? Welche Mittel stehen Ihnen da zur Verfügung?
Da haben wir sozusagen eine ganze Bandbreite, weil natürlich auf nationaler Ebene viel, viel zur Verfügung steht. Aha. Prinzipiell haben wir da so eine Pyramidenform, sage ich mal. Also unten in der Pyramide sind freiwillige Angebote der Mitgliedstaaten. Also das heißt, immer wenn ein Mitgliedstaat Ressourcen gerade zur Verfügung hat auf nationaler Ebene und möchte die dann auf internationaler Ebene zur Verfügung stellen, dann können die dies tun und wir unterstützen im Transport und der Logistik.
Nehmen wir an, es handelt sich um einen Waldbrand, einen großen Waldbrand. Welche Mittel stehen dann zur Verfügung und was ist dann Ihre Aufgabe?
Also vor allem bei Waldbränden haben wir momentan 22 Flugzeuge und 4 Helikopter, die innerhalb von 10 Mitgliedstaaten positioniert sind und die wir von hier sehr direkt koordinieren und dann einsetzen können, so wie das halt gerade operativ Sinn macht. Und immer dann, wenn eine Anfrage des betroffenen Landes vorliegt. Zusätzlich haben wir natürlich auch alle möglichen Waldbrandbekämpfungsteams, die auf dem Boden arbeiten, also mit Fahrzeugen und so weiter, die dann auch mobilisiert werden können. Das hängt natürlich immer davon ab, kann jetzt Frankreich zum Beispiel etwas nach Italien senden, hängt dann davon ab, sind gerade in Frankreich selber auch Brände, die aktiv sind. Also so muss man das immer ein bisschen zusammenpuzzeln. Und man kann jetzt nicht ganz allgemein sagen, was wo zur Verfügung steht. Aber zum Beispiel haben wir auch nochmal speziell sogenannte pre-positioned Teams, die vor Ort sind. Also da haben wir zum Beispiel 650 Feuerwehrleute, die in 4 Ländern stationiert sind, wo Waldbrände sehr wahrscheinlich sind. Und die kommen aus 14 verschiedenen Ländern, diese Teams.
Ja, machen die gemeinsame Trainingseinsätze zusammen mit den nationalen Krisenvorbeugungszentren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, diese Teams, die sind vor Ort, zum Beispiel also dieses Jahr in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien. Und arbeiten dann dort mit den lokalen Teams zusammen. Und genau, wenn gerade keine Waldbrände stattfinden, dann machen die gemeinsame Übungen, um halt zu wissen, okay, wie arbeitet man in dem Land, wie fügt man sich so einem lokalen Mechanismus hinzu. Und dort kann man sich viel lernen, weil natürlich auch Länder wie Spanien, Griechenland, Italien, die haben viel Erfahrung mit Waldbrandbekämpfung. Und wenn aber dann gerade akut Waldbrände in dem betroffenen Land stattfinden, dann kommen die auch zum Einsatz. Und das haben wir jetzt gerade zum Beispiel letzte Woche gesehen, dass italienische und rumänische Teams in Frankreich dann auch im Einsatz waren in der Waldbrandbekämpfung dort.
Wer zahlt für so einen Einsatz der EU-Löschflugzeuge?
Die Teams selber, die bestehen natürlich auf nationaler Ebene und die sind sozusagen in der Verantwortung der entsprechenden Länder und werden dort trainiert und aufgestellt. Und dann aber immer, wenn sie auf internationaler Ebene agieren, also unter dem Katastrophenschutzmechanismus, dann zahlt die EU den Transport mit, man kann sagen, ungefähr 75%. Aber wenn es zum Beispiel Löschflugzeuge sind, die dann nochmal unter dem Rescue-Scheme sind, also unter der europäischen Leitung, dann bis zu 100%.
Es gibt ja diese europäische Koordination der Katastrophenbekämpfung noch nicht so viele Jahre. Wie bedeutsam halten Sie die?
Ich würde sagen, dass dieser Mechanismus auf europäischer Ebene sehr wichtig ist und dass hier wirklich das Stichwort die Solidarität ist, dass man vor allem bei der Waldbrandbekämpfung sehr gut sieht. Und es ist aber auch einfach sehr, sehr notwendig, dadurch, dass auch klimabedingt Waldbrände immer akuter werden in Europa und es da wirklich viel zu tun gibt, um diese zu bekämpfen.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Till Steinkamp vom EU-Krisenkoordinationszentrum ERCC finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Urlaub in Europa, das geht auch mit der Bahn. Welche Rechte Sie als Fahrgast haben, erklärt Werner Nording im Verbrauchertipp.
Prinzipiell gelten europaweit die gleichen Bahngastrechte wie in Deutschland. Zum Beispiel, dass man 25% des Fahrpreises erstattet bekommt bei einer Verspätung von mehr als einer Stunde und 50% bei mehr als zwei Stunden. Oder wenn der Zug ausfällt, kann man den Fahrpreis zurückverlangen, wenn die Reise keinen Sinn mehr macht. Anders geregelt ist allerdings die Zugbindung im europäischen Ausland.
Dort gibt es sehr viele reservierungspflichtige Züge. Vor allen Dingen sind es die Schnellzüge, wie zum Beispiel der TGV in Frankreich. Da braucht man eine Reservierung. Da kann man nicht einfach den nächsten Zug nehmen, wenn der erste jetzt ausfällt. Da muss man sich an das Bahnunternehmen wenden und eine Umbuchung verlangen.
Sagt André Schulze-Wedmer, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland EVZ. Wenn das Bahnunternehmen einem nicht innerhalb von 100 Minuten eine Alternative zur Verfügung stellt, kann man aber auch selbst eine Fahrkarte kaufen, auch für einen Bus, und dem Unternehmen die Kosten in Rechnung stellen. Wenn möglich, sollte man bei grenzüberschreitenden Bahnfahrten immer am Startbahnhof eine Durchgangsfahrkarte für die gesamte Strecke buchen, rät Melanie Schliebener, Bahnexpertin der Verbraucherzentrale NRW. Wer zum Beispiel von Düsseldorf nach Venedig fahren möchte, muss in München und Verona umsteigen. Da sei es besser, bei der DB AG gleich eine Fahrkarte zu kaufen, die die Strecke in Österreich und Italien mit abdeckt.
Sie haben dann eben die gesamte Fahrt abgesichert und Sie haben die Anschlüsse gesichert. Das heißt, Sie können dann auch mit der ÖBB oder Trenitalia einen anderen Zug nehmen. Das wäre sonst auch nicht abgesichert, denn hätten Sie einen festgebuchten Zug verpasst und müssten den neu kaufen. Das wäre natürlich sehr teuer.
Außerdem kann man dann die Fahrpreiserstattung für die gesamte Strecke beim Service Center Fahrgastrechte der DB AG in Deutschland einreichen. Allerdings muss das innerhalb von 3 Monaten nach Fahrtende passieren. 197 Millionen Euro musste die DB AG 2024 an Entschädigung zahlen. Die Anträge sind im Vergleich zum Vorjahr von rund 5,5 Millionen auf fast 7 Millionen angestiegen. Wenn man Einzelkarten gebucht hat, zum Beispiel für einen Zug von Warschau nach Berlin, kann man in Polen auf der Homepage des Bahnunternehmens einen Kontakt für eine Erstattung finden.
Erfahrungsgemäß funktioniert es eigentlich immer über Englisch.
Bei Fragen kann man sich aber auch kostenlose Hilfe holen.
Wenn Sie gar nicht zurechtkommen, dann können Sie sich auch an uns wenden, an das Europäische Verbraucherzentrum über evz.de. Da könnten wir dann für Sie nachschauen, wer bei Ihnen dann der richtige Ansprechpartner ist.
Keine Erstattung bekommt man, wenn wegen eines Streiks zum Beispiel die Rückfahrt des Zuges von Barcelona nach Frankfurt am Main ausfällt und man dann kurzerhand einen Flug bucht, weil man wieder arbeiten muss oder die Kinder zur Schule müssen.
Das Einzige ist, dass es übertragen wird, dass man sagen kann, okay, Sie können einen Tag später das Zugticket womöglich nutzen. Den Preis für das Ersatzverkehrsmittel, sei es, dass Sie sich einen Leihwagen nehmen oder aber eben fliegen oder was auch immer für Alternativen eventuell in Betracht kommen, das wird nicht übernommen.
Wenn man auf einer Bahnreise in Europa wegen einer Verspätung abends in einer Stadt feststeckt, weil es keinen Zug mehr zum Zielbahnhof gibt, kann man sich auf Kosten des Bahnunternehmens ein Hotel nehmen. Wichtig sei aber, alle Unkosten zu dokumentieren. Nur mit solchen Beweisen könne man sein gutes Recht verlangen.
Bei allem, was man im Zusammenhang mit Verspätung erlebt, dokumentieren Sie es. Das ist ganz wichtig. Man kann ein Foto von einer Verspätungsanzeige machen, man kann einen Screenshot von der Verspätungsinformation machen, dass man einfach auch was in der Hand hat, gerade wenn man irgendwelche Aufwendungen tätigt. Das ist immer hilfreich.
Auch wenn man nach einer Verspätung eine neue Fahrkarte bucht, braucht man immer den Beleg. Die Deutsche Bahn hat das Beantragen einer Entschädigung sehr erleichtert. Dazu muss man nicht mehr lange Formulare ausfüllen. Ein paar Klicks im DB-Navigator reichen und schon hat man mit seiner Fahrkarte den Anspruch auf Erstattung eingereicht.
Werner Nording berichtete. Um europaweite Bahnreisen mit dem Nachtzug geht's morgen, 17. Juli ab 10.08 Uhr in unserem Marktplatz. Stellen Sie Ihre Fragen, machen Sie mit und tschüss, sagt hier Jule Reimer.